Hallo und herzlich willkommen zu Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer. Wir nehmen diese Sonderfolge am Donnerstag, den 5. März 2026 in der Mittagszeit auf. Das ist wichtig zu erwähnen, denn aktuell ticken die Uhren besonders schnell. Seit dem vergangenen Wochenende fliegen die USA und Israel militärische Angriffe auf den Iran. Es wurden zentrale militärische und politische Einrichtungen getroffen. Der sogenannte oberste Führer Ali Khamenei, ein brutaler Diktator, ist tot. Der Iran reagiert mit Angriffen auf zahlreiche Ziele in der Region, auch auf Energieinfrastruktur. Die Gefahr einer weiteren militärischen Ausweitung ist real. Belastbar lässt sich der weitere Verlauf dieses Krieges jedoch nicht prognostizieren. Warum braucht es nun also eine Petajoule-Folge dazu? Der Konflikt spielt sich in einer Region ab, die energiepolitisch wegen ihres Erdöl- und Erdgasreichtums von zentraler Bedeutung ist, rund um den Persischen Golf. Die Straße von Hormus, über die mehr als ein Fünftel des weltweiten Öl- und LNG-Handels läuft, ist de facto gesperrt. Katar, einer der größten LNG-Produzenten der Welt, hat nach Angriffen auf seine Anlagen die Produktion vorübergehend eingestellt. Was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für Österreich? Darüber spreche ich heute mit zwei Kollegen der österreichischen Energieagentur, Christoph Dollner-Gruber und Christian Furtwängler. Hallo Christoph, hallo Christian.
Hallo, servus.
Hallo.
Starten wir mit einer ganz kompakten Vorstellungsrunde. Ihr beide solltet den ZuhörerInnen ja keine Unbekannten sein. Christoph, bitte.
Hallo, Christoph Dollner-Gruber, Strategie und Business Development bei der österreichischen Energieagentur. Und ich freue mich immer wieder einzutauchen in Krisenthemen und von denen gibt es ja ganz schön viele.
Christian.
Ja, Christian Furtwängler, ich leite das Center Volkswirtschaft, Konsumentin und Preise in der österreichischen Energieagentur und das letzte Wort Preise wird sicherlich eines der großen Fokusthemen heute in unserem Podcast sein.
So ist es. Vorneweg, Iran ist für Österreich kein relevanter Erdöl- oder Erdgaslieferant. Um das zu Beginn einmal klar zu haben, Christoph, woher kommt aktuell in welchen Mengen das Gas und Öl, das wir importieren?
Also schauen wir zuerst beim Gas rein. Seit Beginn 2025 ja nicht mehr aus Russland, wie früher zu 80-100% gekommen ist, aus via Pipeline aus dem Osten, sondern die Flüsse haben sich umgekehrt. Wir importieren jetzt Gas aus Richtung Deutschland zu circa 70% aktuell. Das ist aber kein deutsches Gas, sondern Gas, das primär aus Norwegen über Deutschland dann nach Österreich kommt und auch LNG-Mengen, die in Holland, Belgien, auch Deutschland angelandet werden und dann via Gasinfrastruktur nach Österreich kommen. Zum LNG kommen wir gleich nochmal. Das ist nämlich in dieser Krise auch sehr relevant. Aber die anderen 30% unserer Importe kommen aus Süden, Richtung Italien. Und das ist hauptsächlich dann Gas aus Nordafrika, beziehungsweise ebenso LNG. Auch Italien hat mittlerweile LNG-Terminals, Floating Storage and Regasification Units und da kommt unser Gas aktuell her. Europa importiert relativ viel LNG seit 2022, 2023 hat sich relativ viel geändert in der Gasimportstruktur Europas. Das heißt, LNG ist für Europa ein sehr, sehr wichtiger Faktor geworden, auch ein preissetzender Faktor geworden. Der Großteil dieses LNGs, 50-60%, kommt aus den USA. Circa 10-15%, das schwankt natürlich von Monat zu Monat, aus Katar. Das heißt, unser Gesamtanteil an Katari LNG-Gas in Europa liegt bei circa 5%, kann man sagen. Ja, circa die gleiche Größenordnung, wie wir aktuell in Österreich auch Eigenproduktion an Gas haben. Also 5-8% sowas produzieren wir in Österreich selbst. Das ist Gas. Bei der Ölversorgung schaut die Eigenproduktion auch ähnlich aus, circa 5% des Bedarfs. Wir importieren also den Großteil unseres Ölbedarfs, entweder in Form von Rohöl, das in der Raffinerie Schwechat dann verarbeitet wird, oder direkte Produkte, Diesel, Kerosin, Benzin oder andere erdölbasierten Produkte. Die wichtigsten Lieferanten sind dabei Kasachstan, mit Abstand Kasachstan, also mehr als 50% unserer gesamten Ölimporte kommen aus Kasachstan. Libyen und Saudi-Arabien sind dann die zwei nachgereihten Lieferanten mit jeweils ca. 10-15% Anteil. Dieses saudi-arabische Öl spielt da natürlich jetzt eine Rolle, aber sag ich mal, die direkte physische Lieferung ist deswegen trotzdem für Österreich jetzt nicht eingeschränkt. Es gibt da relativ große Notstandsreserven auch, also sehr viel Trägheit auch, was die physikalische Verfügbarkeit von Rohöl und Rohölprodukten gibt. Mhm. Ja, über diese Route aus Kasachstan könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge machen. Das ist auch eine sehr spannende Sache, was dort passiert. Aber das lassen wir am besten jetzt mal weg.
Genau. Für uns sehr relevant ist natürlich, was auf den Energiemärkten passiert. Schauen wir uns vielleicht gleich die aktuellen Zahlen an, Christoph, nochmal. Was genau ist seit Samstag, seit dem Angriff auf den Iran an den Energiemärkten?
Ja, sehr viel ist passiert, allerdings jetzt auch nichts Unerwartbares in Anbetracht der Tatsache, dass wir doch einen ordentlichen Schockmoment erlebt haben. Du hast es schon gesagt, die Straße von Hormuz ist de facto gesperrt und in Kombination damit produziert auch Qatar Energy kein LNG mehr. Das heißt, 20% der globalen LNG-Mengen sind mit einem Schlag weggefallen und das hat sich natürlich auch auf die Preisentwicklung auf den Märkten ausgeschlagen, besonders bei den kurzfristigen Produkten. Also wenn wir uns anschauen, die Gaspreise für die Lieferung von Gas im nächsten Monat, im April, das ist ein wichtiger kurzfristiger Indikator, dann haben wir letzte Woche noch Preise von ca. 30, 32 Euro pro Megawattstunde gehabt. Die sind dann übers Wochenende trotz Krieg stabil geblieben, weil die Börse nicht offen war, noch nicht, das soll ja ausgeweitet werden bald, aber mit Handelsbeginn am Montag sind die Preise dann sehr schnell raufgegangen auf 45 Euro pro Megawattstunde. Am Dienstag waren es dann schon ca. 55 mit Spitzen von 60. Was wir jetzt gestern und heute beobachten können, ist, dass die Preise wieder etwas zurückgehen. Das heißt, von diesen 55 Euro pro Megawattstunde auf 49. Das heißt, eine leichter Rückgang, aber um das kann man sich noch nichts kaufen. Die Situation ist trotzdem extrem volatil und man sieht innerhalb des Tages Schwankungen plus minus 5-10 Euro und das ist sehr viel.
Jetzt sind die Forward-Preise für 2027 noch gedämpfter. Christian, heißt das, dass der Markt glaubt, dass die Krise dann auch schnell wieder vorbei ist?
Ehrlicherweise ist das ein bisschen zu früh, um da ein endgültiges Urteil zu fällen. Also die Beobachtung ist richtig. Wenn wir jetzt heute auf die Price-Forward-Curves gucken, das heißt die verschiedenen Future-Kontrakte, die man gerade handeln kann, dann fällt auf, dass eben der Frontmonat, der nächste Monat, also der April 26, also bei dem Preisniveau, das der Christoph hat gesagt hat, von den 55 Euro pro Megawattstunde, die es vorgestern gab, das war ein Anstieg um 60% im Vergleich zu dem, was vor einem Monat circa aufgerufen wurde. Und für den Dezember-Kontrakt 2026 ist das schon deutlich weniger gewesen. Da war es dann ein Plus von 20%. Das ist natürlich immer noch viel, aber es ist natürlich deutlich weniger als 60% und würde diese Interpretation nahelegen, dass man von einem abnehmenden Effekt, Kriseneffekt über die Zeit ausgeht. Aber ehrlicherweise muss man dazu sagen, weiß man jetzt ja noch nicht so richtig, wie lange diese Krise anhalten wird und wie sie sich genau weiter ausgestalten wird. Also bleibt die Straße von Hormuz gesperrt. Egal, also wenn der Krieg weitergeht und gibt's irgendwie eine Möglichkeit, da irgendeinen Deal auszuhandeln, dass wieder Exporte stattfinden können. Wird die Energieinfrastruktur weiter geschädigt oder bleibt sie jetzt beim Status quo stehen? Das sind alles Dinge, die man jetzt quasi noch nicht absehen kann. Und man kann auch diese Unklarheit über die zukünftige Entwicklung kann man natürlich auch interpretieren, als jetzt gibt es noch keine starke Handelsbewegung für das Jahr 2027, eben weil man das jetzt noch nicht so richtig absehen kann, wie lang dieser Effekt anhält. Das heißt, eigentlich ist die Beobachtung korrekt, dass es noch nicht stark hochgeht, aber es ist too soon to tell. Ich möchte eine Erinnerung wachrufen, das ist den Februar, März 2022, als damals Russland die Ukraine angegriffen hat, da gab es nämlich den gleichen Effekt. Da sind die kurzfristigen Futures sind relativ stark und relativ schnell gestiegen Und die Folgejahre haben sich erstmal nur sehr, sehr gering bewegt. Und letztendlich war das damals insofern eine vergleichbare Situation, als dass ein Konflikt sehr kurz erwartet wurde. Und es ist dann ganz anders gekommen. Der Ukraine-Krieg dauert bis heute an. Mhm. Die Russland als Gaslieferant ist letztendlich deutlich weniger wichtig geworden aufgrund von vielen Dingen, die danach passiert sind. Das heißt, damals war die Markterwartung, dass die Preise nicht besonders stark für die Folgejahre ansteigen, nicht zutreffend und sind ja dann auch noch später angestiegen. Also es ist dementsprechend, würde ich davor warnen, zu viel und zu wenig in diese Werte hinein zu interpretieren. Man kann es jetzt einfach noch nicht sagen.
Ich meine, wenn man sich's physikalisch anschaut, dann ist die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz wahrscheinlich ein wichtiger Faktor bei Öl, insbesondere bei Öl. Bei Gas hängt es dann im Endeffekt davon ab, wie schnell sich die Märkte jetzt rekalibrieren, das heißt, den Verlust der Gasmengen aus Katar kompensieren können. Es gibt natürlich noch Länder, die potenziell mehr exportieren könnten, wahrscheinlich auch die USA, obwohl die auch schon relativ am Anschlag ist. Aber wenn die Straße von Hormuz offen ist und Katar trotzdem kein LNG produziert, dann hilft's auch wenig. Also das ist im Endeffekt schon ein wesentlicher Faktor, wenn die Produktion von LNG wieder aufgenommen wird. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also es dauert jetzt anscheinend 2 Wochen, bis diese Anlagen heruntergefahren werden und dann wieder 2 Wochen, bis sie hochgefahren werden könnten. Das heißt, wir gehen einmal eigentlich mindestens von einem Monat noch aus, dass diese Mengen wegfallen. Dann hat das schon jetzt noch längere Konsequenzen. Ob das darüber hinaus dann noch der Fall ist, kann man heute noch nicht sagen.
Genau. Also vielleicht noch allgemein, ich meine, wir sind kein politischer Podcast in dem Sinne, aber wenn man so geopolitisch noch die Situation sich anschaut, es gibt jetzt ja noch das Argument, das dafür spricht, dass die Krise vorübergehender Natur sein könnte, ist, dass sehr große Akteure auf der Weltbühne ein Interesse daran haben, eigentlich, dass der Krieg schnell endet. Mhm. Das ist einmal die USA selbst als Kriegspartei und andererseits auch China als Verbündeter des Irans, der besonders stark auch von den Energiepreissteigerungen betroffen sein könnte, sollte, da die großer LNG-Abnehmer sind. Das heißt, da gibt es ja die Hoffnung, dass genau dieser Effekt dazu führt, dass es schnell zu einer Befriedung der Situation kommt und nicht besonders viel Energieinfrastruktur weiter geschädigt wird. Aber, wie ich schon vorhin erwähnt habe, das ist weder garantiert noch würde ich mich jetzt dazu versteigen zu sagen, dass es auch wahrscheinlich ist.
Und bei den, vielleicht nochmal kurz bei den Chinesen zu bleiben, dort könnte natürlich einerseits Kohle jetzt als Ersatzbrennstoff wieder verstärkt auch hergestellt und Nachfrage finden, das haben sie vor Ort, aber es ist ja nicht nur das LNG, das du gerade erwähnt hast, sondern auch das Öl, das die Chinesen vor allem vom Golf beziehen. China verbraucht nach wie vor jährlich 9000 Terawattstunden. Und einen wesentlichen Teil davon beziehen Sie nun mal vom Golf. Wir haben im November vergangenen Jahres 2025 eine Podcast-Folge zur chinesischen Energiepolitik gemacht. Christopher war dabei und damals noch gemutmaßt, dass der Iran sich womöglich nicht trauen würde, die Straße von Hormuz zu sperren, eben wegen der Partner in Peking. Ja. Es ist anders gekommen. Der Iran steht offensichtlich mit dem Rücken zur Wand.
Obwohl der Iran ja sagt, er sperrt die Straße von Hormuz nicht und lässt ja sogar auch chinesische Tanker und russische Tanker durch. Mhm. Also es gibt ja nur eine de facto Sperre auch über hohe Versicherungskosten und so weiter der Straße von Hormuz oder natürlich die Bedrohung. Aber ja.
Ja, vereinzelt habe ich auch schon gelesen, sollen chinesische oder nach China adressierte Tanker auch schon jetzt wieder durchgefahren sein, aber es ist die Frage, wer da die Entscheidung trifft, nicht noch ein bisschen abzuwarten. Ja. Lass uns noch mal kurz hier bei den Preisen vor Ort in Österreich bleiben, bei den VerbraucherInnen, denn an den Tankstellen werden die Entwicklungen ja bereits deutlich. Der Spritpreisrechner der E-Control nennt für gestern, 4. März, die Medianwerte 1,79,9 für Diesel und 1,68,9 für Super. Christian, wieso geht diese Preisweitergabe dort eigentlich so schnell? Und wie sehr müssen die Verbraucher auch bereits über ihre Strom- und Gasrechnungen nachdenken?
Nun, Tankstellen sind ja quasi ein besonders wettbewerbsreicher Markt. Das heißt, es gibt quasi die freie Wahl der Tankstellenbetreiber im Prinzip, wie sie ihre Preise setzen. Und das ist auch gut so, damit es nicht zu Absprachen, Preisabsprachen, Kartellbildung etc. kommt. Das heißt, solange das gewährleistet ist, ist das auch vollkommen legal, dass die Preisweitergabe schnell passiert. Man muss natürlich im Moment schon sagen, dass der Effekt, wie die Preise gerade steigen, in einem überschaubaren Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Ölpreis liegen, weil der ist in Wahrheit, glaube ich, um grob 15 Dollar pro Barrel gestiegen in den letzten Tagen. Und die Preisentwicklung, die du jetzt gerade aufskizziert hast, sind deutlich, deutlich stärker, was die prozentuale Veränderung angeht. Das heißt, da gehen Preisweitergaben, wenn der Preis nach oben geht, meistens schnell, weil auch die Kunden in dem Moment auch so ein bisschen durch das Wissen um die Krise getrieben denken, sie fahren lieber heute zur Tankstelle als morgen, weil morgen könnte der Preis ja noch mal ein bisschen höher sein. Und das hat dann so eine Art selbstverstärkenden Effekt und geht dann aber auch relativ bald hoffentlich wieder relativiert sich das wieder ein bisschen. Bei der Gasrechnung, die du auch genannt hast, ist jetzt eigentlich davon auszugehen, dass der Effekt ein bisschen langsamer ist. Also man wird jetzt sicherlich bald sehen, dass Neukundenangebote von Gas vielleicht auf die größere Unsicherheit reagieren werden und deswegen steigen werden. Für Bestandskunden vom Gas ist eigentlich jetzt zu erwarten, dass je nachdem, wie lange diese Krise dauert, dass das entweder keinen großen Einfluss hat oder halt einen sehr verzögert erst auftretenden Einfluss hat. Also Kunden, die ein Gas-Floating-Produkt haben, werden das schon im nächsten Monat merken, weil dann meistens ja auf den Frontmonat oder ein Spot-Produkt referenziert wird für diese Preisanpassung. Die werden jetzt natürlich mit den Werten vom März deutlich höher liegen als mit den Werten vom Februar. Das heißt, die werden bald eine Preiserhöhung merken. Entsprechendes gilt natürlich für industrielle Abnehmer, die das Gas entweder direkt am Großhandel beziehen oder halt einen sehr stark am Großhandel orientierten Preis für ein Versorgungsunternehmen zahlen. Die werden das vergleichsweise früh merken. Endkunden, die einen Fixtarif haben, werden das wahrscheinlich erst mit sehr viel Zeitverzögerung bei einer nächsten Preisanpassung merken. Und das eigentlich auch nur, wenn die Krise länger anhält. Das heißt, wenn die Preise länger auf einem erhöhten Niveau bleiben. Ansonsten sind wir noch in einem Zeitbereich, da könnte das im großen Rauschen sozusagen untergehen. Das heißt, wenn jetzt die Preise relativ bald wieder unter die 40 fallen sollten, ist das vielleicht ein Effekt, den die meisten Gaskunden gar nicht im großen Stile spüren werden. Aber auch da gilt dasselbe, was ich vorhin gesagt habe, man kann es jetzt noch nicht endgültig beurteilen. Bei den Stromkunden, ich meine, es gibt jetzt den bekannten Effekt steigender Gaspreise auf die Merit Order und auf Strompreisbildung. Da, also deswegen gibt es einen preissteigernden Effekt, wenn die Gaspreise erhöht sind. Da ist jetzt so ein bisschen ein relativer Glücksfall, dass jetzt bald das Sommerhalbjahr kommt. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich in einer Situation, in der erneuerbare Energien viel mehr abfangen können im Stromnetz und viel mehr produzieren und auch viel mehr Stunden gibt, in der sie auch den Preis deutlich reduzieren. Da wird man jetzt eher den Effekt haben, dass der Preis jetzt wahrscheinlich im März nicht so stark fallen wird, wie er vielleicht sonst gefallen wäre. Also es wird vielleicht gar nicht unbedingt zu einer Preiserhöhung kommen, unmittelbar auch für Floaterkunden nicht, aber es wird eben nicht so stark fallen, wie es vielleicht sonst gefallen wäre. Und da gilt jetzt eben auch wieder das Gleiche. Wenn das eine kurzfristige Krise ist, dann werden das die Kunden vielleicht sogar gar nicht groß mitbekommen, wenn sie einen Fixpreistarif haben und ansonsten bei der nächsten Preisanpassung spüren. Wobei das nicht in einer Größenordnung sein wird, so wie es jetzt gerade aussieht, wie 2022, also damit nicht vergleichbar.
Und ich meine, aktuell wirkt sich das Wetter halt in zwei Punkten aus. Der Gasverbrauch sinkt, weil weniger geheizt werden muss und das ist ein wichtiger Faktor. Und der zweite, weil wir sehr viel Sonne haben, steigt auch die Photovoltaikproduktion und die Strompreise sind untertags bei 2 bis 5 Euro pro Megawattstunde, was wirklich sehr günstig ist im Vergleich zu den 150 bis 200, die wir halt in den Abendstunden dann haben, wenn Gaskraftwerke notwendig sind.
Ja, wir brauchen weniger Gas zum Heizen. Dennoch, dass die Heizölpreise gehen auch ziemlich durch die Decke. Ja. Christoph, ich habe gerade einen brandaktuellen Social-Media-Post von dir gelesen, darin schreibst du, liebe Leute, macht jetzt keine Panikkäufe.
Ja.
Das ist das, was du gerade beobachtet hast.
Ja, es gibt natürlich ähnlich wie beim Tarifkalkulator für Strom und Gas auch so Plattformen, wo man Heizöl eigentlich auch direkt bestellen kann. Und wenn man, keine Ahnung, ich habe die Adresse für L50 Wien angegeben, wo wir halt jetzt sind, und da kommen Preise von 170 Euro pro 100 Liter raus, was im Endeffekt ein Literpreis von 1,70 bedeutet. Da sind wir in der Größenordnung von Benzin und Diesel unterwegs. Normalerweise gibt es einen riesen Abstand zwischen Treibstoffen, die man an der Tankstelle kauft, und Heizöl, weil Heizöl auch weniger mit Steuern belastet ist. Also letzte Woche waren wir bei 100 Euro pro 100 Liter und jetzt, oder 110, und jetzt sind es 170. Also ein Riesenanstieg, der vielleicht auch erklärbar ist, dass sehr viele Leute jetzt Panikkäufe tätigen, was man auf jeden Fall nicht empfehlen kann. Also da kann man ruhig zuwarten, zumal, und das ist der dritte Bereich, wo das Wetter ins Spiel kommt, wir ja jetzt eh in den Frühling gehen und der Heizbedarf sehr stark sinken wird. Also da hat man noch genug Zeit und kann das jetzt mal abwarten.
Okay, also ein kühler Kopf ist zu empfehlen. Nochmal zu den Gaspreisen, weil das ja für uns wohl die ganz wesentlichen sind. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, Katar fällt als einer der größten LNG-Produzenten aktuell aus. Das sind 1000 Terawattstunden pro Jahr, 20% des Weltmarktes. In Europa kommt davon nicht so viel an, ungefähr 5%, hat Christoph gesagt. Wobei man dazu schon sagen muss, dass das von Land zu Land unterschiedlich ist. Größter europäischer Abnehmer ist Italien mit 32% Anteil katarisches Gas am LNG-Import. Letztendlich ist der LNG-Markt ein globaler, viel flexibler als bei Pipeline-Gas. Und wenn jetzt aktuell 80% des Gastransports durch die Straße von Hormuz nach Asien eigentlich gehen, Hauptabnehmer dort China, Indien, Japan, Südkorea sind, welche Bedeutung hätte es denn dann, wenn die Straße jetzt länger blockiert bleibt? Müssen wir uns dann darauf einstellen, dass viele LNG-Tankerladungen von uns zu asiatischen Abnehmern, die ihr Gas nicht mehr vom Golf erhalten, quasi umgeleitet werden? Ich habe heute jetzt schon irgendwo gelesen, es sollen bereits erste Tanker, die quasi auf dem Weg nach Europa waren, umgedreht haben, ja, weil sie womöglich in Asien höhere Preise erzielen können. Christoph.
Ja, hast du es schon gesagt. Das passiert auch schon. Also die BW Brussels hätte LNG schon von Nigeria nach Europa bringen sollen und jetzt im Endeffekt abgedreht in Richtung Asien. Es ist relativ klar, dass das passiert. Also Mengen, die nicht langfristig irgendwo versprochen sind, sind flexibel, handelbar. Und das sorgt halt auch dafür, dass es einen globalisierten Preis für LNG gibt. Und da ist es dann auch relativ unerheblich, ob Europa 5 oder 10 oder 20% seines LNGs aus Katar bezieht. Der Fakt ist, dass Europa einen sehr großen Anteil seiner Gasimporte aus LNG bezieht und damit diesem globalisierten Markt und auch Preis ausgesetzt ist, der halt global jetzt nach oben geht. Da gibt es jetzt quasi ein Rennen zwischen Europa und Asien, kann man sagen. Wer bereit ist, die kurzfristig wegfallenden Mengen, und das betrifft dann halt jetzt physisch vor allem China, teurer zu beziehen. Und das sorgt dann auch dafür, dass diese flexiblen Kapazitäten eher dorthin gehen, wo der Preis höher ist. Und das ist halt in asiatischen Ländern besonders hoch, dieser Druck. Nicht nur in China, das geht auch um Pakistan, Japan, Indien, Indonesien, Philippinen, auch Thailand bezieht relativ viel LNG. Diese Länder brauchen das LNG teilweise auch existenziell für die Stromversorgung. Das heißt, ohne diese Bezüge hätten sie auch keine Stromversorgung, und das erhöht nochmal die Zahlungsbereitschaft. Das aber, die enden wollend ist, das hat man auch 2022 gesehen, als es dieses Rennen schon einmal gab und das Europa, das war es dann umgekehrt, Europa große Mengen auch aus dem asiatischen Markt abgezogen hat, weil die Zahlungsbereitschaft höher war. Also das kann passieren, wird passieren, passiert auch schon. Und die Frage ist eben verknüpft, wie lange gibt's die Knappheiten und wie schnell können diese Knappheiten kompensiert werden durch höheres Angebot oder geringere Nachfrage, was dann wieder preisstabilisierend sich auswirkt.
Vielleicht noch einen Punkt zur Ergänzung. Es ist natürlich ja jetzt, es ist ja eigentlich noch ein zweiter Faktor, der eher dazu führt, dass es ein enden wollender Rerouting-Mengen Richtung Asien gibt. Und das ist einfach die Entfernung. Also natürlich wird LNG auch umso teurer, je weiter man es transportieren muss. Das heißt, das sind dann quasi zusätzliche Kosten, die durch die Lieferung anfallen. Und das ist ja gibt ja dann quasi eine gewisse Schieflage, die es den asiatischen Ländern auch schwerer macht, quasi Europa zum Beispiel dieses Gas wegzukaufen, weil sie allgemein dann schon eine geringere Marge beim Lieferanten auslösen. Mhm. Das heißt, also das ist ja der Grund, warum man in Normalzeiten wir das LNG eher aus den USA beziehen und die eher aus dem arabischen Raum.
Oder Australien, ja.
Mhm. Oder Australien. Also das heißt, es gibt quasi noch so eine natürliche Schieflage, die eher dazu führen wird, dass es nicht sehr große Verschiebungen in diesen Mengen geben wird.
Okay. Zurück nach Österreich. Im Wirtschafts- und Energieministerium wurde eine Taskforce Versorgungssicherheit eingerichtet. Minister Hartmannsdorfer und Staatssekretärin Zehetner betonen, dass die Versorgung gesichert sei. Teilt ihr diese Einschätzung und wie steht es um die heimischen Gasspeicher nach einem recht frostigen Winter, Christian?
Ja, also ich habe vorgestern mal reingeschaut, wie gerade die aktuellen Füllstände sind. Da waren 36% noch in den österreichischen Gasspeichern. Das ist kein schlechter Wert, aber es ist zum Beispiel deutlich weniger, als es vor einem Jahr war. Da waren es noch 49%, also fast die Hälfte war nicht nach dem Winter, weil der März gehört tendenziell auch noch zum Winter, aber war zu diesem Zeitpunkt noch deutlich voller. Hauptgründe dafür waren eigentlich, dass der Winter recht kalt war. Das heißt, es war sehr viel Gasverbrauch tatsächlich auch durchs Heizen gegeben. Auch der Stromsektor hat vergleichsweise viel Gas gebraucht, um Strom zu erzeugen, weil die erneuerbaren Ausbeuten nicht so gut waren. Es war sehr viel Nebel im Winter, es war sehr viel Windstille im Winter.
Ja, und auch die Einspeicherung im Herbst war geringer. Also ich glaube, wir sind mit 85% genau, Füllstand circa in den Winter gegangen und das ist schon mal niedriger gewesen als im Winter davor. Ja.
Genau, also das heißt, wir sind jetzt mit diesen 36% niedriger als im Vorjahr, aber noch nicht in bedenklich niedrigen Niveaus. Man muss dazu sagen, von diesen 36% sind circa ein bisschen mehr als die Hälfte ist noch die strategische Gasreserve, die die Republik Österreich ja noch eingespeichert hält. Das heißt, die quasi der Bund im Krisenfall, wenn es hart auf hart kommt, auch freigeben würde. Und jetzt sind wir eigentlich in der Situation, der Christoph hat es vorhin schon gesagt, jetzt kommt eine etwas wärmere Zeit, die Gasverbräuche werden nachlassen und jetzt wird eigentlich, normalerweise müsste jetzt dann bald mit der Einspeicherung in die Gasspeicher begonnen werden. Und da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob es jetzt diese Unsicherheit noch einen Anreiz setzt, diese Gaseinspeicherung ein bisschen auf die etwas längere Bank zu schieben, beziehungsweise nicht mit den ganz großen Einspeichervolumina zu beginnen zumindest, mit der Hoffnung, dass die Gasmengen im Zeitverlauf wieder etwas günstiger werden. Das heißt, es gibt ja diese EU-Ziele, die durch die Gas Storage Regulation vorgegeben werden, die den EU-Ländern ein Speicherziel von 90% in ihren Gasspeichern zum 1. November jedes Jahres vorgeben. Da ist Österreich eine Ausnahmeregelung. Das heißt, das sind nicht die 90% zwangsläufig von der EU vorgegeben, sondern es sind eigentlich 35% des durchschnittlichen jährlichen Verbrauchs in Österreich. Das ist deutlich weniger.
Kannst du vielleicht mal kurz sagen, warum wir in dieser Ausnahmeregelung sind?
Weil wir sehr, sehr große Speichervolumina haben in Österreich. Das ist quasi, weil wir einfach eine geologische günstige Lage haben, also relativ große Gasspeicher, die quasi zur Verfügung stehen im Vergleich zu unserer eigenen Nachfrage. Was natürlich dann immer mitspielt, ist, dass unsere Nachbarn ja auch mit bei uns die Gasspeicherinfrastruktur mitbenutzen. Das ist dann auch nochmal ein weiterer Punkt. Aber Österreich selbst ist quasi verpflichtet, nur einen deutlich geringeren Speicherfüllstand nachzuweisen. Mhm. Und ich glaube, die Befüllung ist sowieso nicht gefährdet auf das da vorgesehene Niveau. Und die Frage ist eher, wie teuer wird diese Befüllung? Und will man da irgendwelche Spielräume nutzen, um nicht ganz so viele volkswirtschaftliche Kosten dadurch auszulösen?
Ich meine, man sieht dank Wetter jetzt auch eher eine Seitwärtsbewegung. Also der Speicherstand, meiner Einschätzung nach, wird sich jetzt die nächsten Tage nicht groß ändern. Es gibt einzelne Speicherbetreiber, die sollen schon sehr zart einspeichern, andere speichern auch ein bisschen aus. Im Netto ist es, sage ich mal, eine Nulllinie circa, die wir aktuell fahren. Und ich denke, das wird doch so bleiben, ja, wenn es mit den Preisen jetzt so weitergeht.
Jetzt werden bereits Widerrufe nach staatlichen Eingriffen laut, Christoph. Ist das angesichts der unklaren Lage und damit Preisentwicklung ein bisschen verfrüht?
Schwer zu sagen. Also was es gibt oder was es geben wird, ist ab 1. April den Sozialtarif Strom. Für 290.000 Haushalte gibt es dann Strom, gecapped bei, ich glaube, 6 Cent Energiepreis netto war das. Das heißt, das ist schon mal eine Maßnahme, die dann zur rechten Zeit auch wirkt und die schon einiges auch abfedern kann. Darüber hinaus arbeitet man an einem Energiekrisenmechanismus, ja, der dann auch zur rechten Zeit kommt. Da gibt es Stimmen, das jetzt auch schneller voranzutreiben. Es ist halt ein schwieriges Thema, weil diese staatlichen Eingriffe natürlich ein Balanceakt sind zwischen wie viel kann man sich tatsächlich leisten. Staatliche Eingriffe heißt immer, dass man öffentliche Mittel dafür opfern muss, ob jetzt direkt aus dem Budget oder entgangene Steuereinnahmen oder wie auch immer, je nachdem der Ausgestaltung. Also ein schwieriger Balanceakt. Ich denke, wir sind aktuell noch in einer Position, wo man sagen kann, man wartet ein bisschen ab, lässt auch diese Instrumente, die daher kommen und schon beschlossen sind, wirken. Und ich glaube, auf europäischer Ebene, wenn man den Strommarkt denken, wären Interventionen wahrscheinlich auch besser angesiedelt als rein nationale Maßnahmen, besonders wenn man an den Stromgroßhandel denkt. Ich meine, das sind Diskussionen, die wir auch schon immer wieder geführt haben, 2022. Aber auf europäischer Ebene ist da auch einiges geplant. Wir haben jetzt Ende März einen EU-Energieministerrat, wo das auch Thema sein soll. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Also man kann jetzt auf Panikreaktionen auch verzichten oder Schnellschüsse, sondern das ruhig noch ein bisschen beobachten. Ich glaube, man hat mittlerweile auch ein gutes Instrumentarium aufgebaut, das man dann schnell auch aus dem Hut zaubern kann, wenn sich abzeichnet, dass diese preisliche Krise länger andauert.
Mhm. Was kein Schnellschuss ist, normalerweise sind kluge Investitionen in die Zukunft. Um mal die Perspektive noch mal ein bisschen zu ändern. Während etwa die USA ein Nettoexporteur von Öl und Gas sind, importieren wir, Christoph hat es anfänglich gesagt, mehr als 90% unseres Gasbedarfs, unseres Ölbedarfs. Christoph, was sagt uns das eigentlich in der jetzigen Situation?
Was sagt uns das? Es sagt uns wahrscheinlich tendenziell, dass wir die sind, die draufzahlen bei solchen großen Krisen, weil wir eben ein krasser Nettoimporteur sind. Und diese Zahlen treffen ja nicht nur auf Österreich zu, sondern generell auf die Europäische Union. 90% bei Gas, 95% bei Öl. Ich habe zuerst noch geschaut, am Henry Hub, das ist der Großhandelsplatz für Gas in den USA, kostet Gas aktuell 10 Euro pro MWH. Bei uns jenseits der 50, also das ist eine ordentliche Marge, die dann auch eingefahren wird durch den Export von LNG aus den USA. Das heißt, die profitieren natürlich jetzt auch stark wieder von diesen Auftrieben und diese Auftriebe sind ja jetzt auch nichts, das so kurzfristig gewirkt hat. Wir haben ja schon jetzt längere Zeit 30 Euro pro MWH Preise gehabt, was immer noch deutlich über den USA liegt natürlich. Und daran, das ist beim Öl auch ähnlich und daran wird sich nichts ändern, solange wir noch diese hohe Importabhängigkeit bei Öl und Gas haben. Und die Antwort darauf ist, selbst mehr Energie zu produzieren, ja auch mehr Öl, mehr Gas. Dafür gibt es Potenziale noch in Österreich und Europa, aber vor allem auch bei Erneuerbaren. Das heißt, mehr Biomasse, mehr Biomethan, das äquivalent ist zu dem Erdgas, das wir heute verwenden. Auch Biokraftstoffe sind wichtig, um Öl zu substituieren, wiewohl es bei diesen Biogenen natürlich auch Limits gibt. Wo noch sehr großes Potenzial ist, ist natürlich Geothermie für die Wärmeversorgung und natürlich, wenn wir in die Elektrifizierung denken, die sehr oft mit Energieeffizienz einhergeht. Das heißt, eine Drittelung des Energieverbrauchs. Wenn wir jetzt von Elektroautos und Wärmepumpen sprechen, dann hilft uns das natürlich doppelt weiter. Das sorgt nicht nur dafür, dass wir insgesamt weniger Energie bereitstellen müssen, sondern dass wir diese Energie auch selbst produzieren können. In Österreich und am Kontinent, indem wir Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik ausbauen und stärker nutzen. Das ist nichts, das von 100 auf 0 sofort passieren kann, aber wo wir sicher ein Tempo zulegen können müssen und da jetzt nicht locker lassen dürfen.
Christian, was sagst du, was müssen, was können wir jetzt tun, sowohl kurz- als auch ja, mittelfristig?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den haben wir schon genannt, das ist, würde ich jetzt als Don't Panic umschreiben. Jetzt nicht irgendwie sich zu sehr von der Situation treiben lassen und jetzt einerseits bei Interventionsmaßnahmen, aber andererseits auch auf der individuellen Ebene jetzt nicht den Heizölkauf vorziehen, weil man denkt, jetzt kriegt man noch einen günstigeren Preis als in einer Woche. Das heißt, ein bisschen Gelassenheit, auch wenn es schwerfällt, ist sicherlich eine Sache, die wir jetzt kurzfristig tun können. Natürlich müssen wir wachsam bleiben und die Situation weiter beobachten und dann überlegen, inwiefern wir diese Strategie anpassen müssen. Allgemein natürlich das, was ich schon erwähnt hatte mit der Gaseinspeicherung, würde ich noch als Punkt sehen, dass man zwar jetzt ein bisschen wartet, aber es nicht ganz auf die lange Bank schiebt und nicht nur irgendwelche erwarteten Gaspreisniveaus als Benchmark heranzieht, sondern trotzdem startet mit der Einspeicherung. Und vielleicht aus Endkundensicht, wir haben ja über die Gas- und die Stromtarife geredet, sollte das eine längere Krise sein und sollte das jetzt noch eine ganze Weile so bleiben, dann ist ja wieder mit einem Ansteigen der Preise auch bei den Endkunden zu rechnen. Und dann gibt's, viele müssen ja dann, wenn sie zum Beispiel umziehen, müssen sie ja neue Energieverträge abschließen. Da vielleicht ein Tipp aus der Praxis. Es wird dann neue Angebote geben, die mit Hinsicht auf die Krise dann in einem neuen Preisniveau liegen. Schaut euch genau an, was da für Preisindizierungen dahinter stehen. Das heißt, es gibt Preisindizes, die sehr langfristig berechnet werden, sehr langfristige Preistrends abbilden. Es kann sein, dass wenn man einen neuen Tarif abschließt, dass man dann zweimal die Preiserhöhung bezahlt, nämlich einmal mit einem höheren Startpreis und dann nochmal mit einer später erfolgenden Tarifanpassung, die auch nochmal nach oben geht. Einfach darauf achten, was man abschließt, was im Kleingedruckten steht. Das wäre so ein Praxistipp, der sicherlich auch schon in 2 Monaten hilfreich ist und nicht erst später. Und wenn wir über die lange Frist reden, dann hat der Christoph eigentlich die wichtigsten Dinge, glaube ich, genannt. Also wir sollten irgendwie noch ein bisschen weiter diversifizieren, natürlich was unsere Bezugsquellen angeht. Wobei wir dadurch, dass LNG mittlerweile der wichtigste Energieträger beim Gas ist, sind wir da ja eigentlich schon einem großen Stück des Weges gegangen. Und deswegen sind es eigentlich vor allem Ausbau der Erneuerbaren, das konsequent weiter treiben, weiter Elektrifizierung und diesen Weg konsequent weitergehen.
Vielleicht noch, weil der Punkt natürlich immer als Vorwurf kommt, dass man das vergisst. Wir haben zuerst gesprochen darüber, dass wir in den Mittagsstunden heute sehr, sehr niedrige Preise haben und in den Abendstunden sehr hohe zusätzliche Flexibilitäten, die in das Stromsystem kommen, ob jetzt in Form von Speichern oder Nachfrageelastizität, helfen natürlich auch dabei, das zu stabilisieren in Verbindung mit starken überregionalen Netzen, die dann auch den geografischen Austausch, die geografische Flexibilität ermöglichen.
Vielleicht noch ein kurzer Kommentar von meiner Seite. Vor ein paar Tagen hat ja die deutsche Bundesregierung noch stolz die Lockerung der Vorgaben für Hausbesitzer beim Heizungstausch verkündet. Die Message war eigentlich, Öl- und Gasheizungen sollen wieder eine Zukunft haben. Man kann ja ein bisschen Biomethan oder Wasserstoff hinzufügen, so habe ich es verstanden. Bei der Präsentation fielen dann so Sätze wie, Zitat, wir stellen für Verbraucherinnen und Verbraucher die Planungssicherheit sicher. Also Planungssicherheit mit fossiler Energie ist halt so eine Sache, wie wir gerade wieder eindrücklich sehen. Vielleicht dann doch lieber die Wärmepumpe. Wir sind jetzt schon am Ende dieser Kompaktfolge, wobei es sind über 40 Minuten schon wieder, aber für unsere Verhältnisse ist es eine Kompaktfolge angelangt und schließen doch auch wieder mit unserem traditionellen Abschluss, mit unserer Abschlussrubrik, dem Fundstück. Christoph, hast du uns etwas
mitgebracht? Ja, zwei Pieces, ein sehr aktuelles und eines, das längerfristig interessant ist. Es sind beides Infopakete vom BMWET, das heißt dem Bundesministerium für Energie, Wirtschaft und Tourismus. Das eine sind FAQs zur aktuellen energiepolitischen Lage, wo es sehr stark um die Auswirkungen des Nahostkriegs auf die Energieversorgung in Österreich und Europa geht. Eine super Sache, auch sehr gut gelungen. Und das zweite ist ein Infopaket zum ELWG, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Da gibt es unterschiedlichste Factsheets zu Themen wie Bürgerenergie, das heißt die Möglichkeit auch für Betriebe, Unternehmen, sich an der sogenannten gemeinsamen Energienutzung zu beteiligen, auch Möglichkeiten und Cases vorgerechnet, was das bringt. Und neue Spielregeln für Photovoltaik, das heißt die Art und Weise, wie sich vielleicht PV-Haushalte jetzt umstellen können, auch vom ELWG profitieren können. Ein wichtiger Punkt, Spitzenkappung und die Viertelstundenmessung sind dann auch solche Factsheets, die wir da drinnen haben. Auch zum Sozialtarif gibt es eine super Sammlung, an der wir auch mitarbeiten durften.
Danke. Christian?
Ja, ich habe ein Fundstück der Woche, und das ist eine Zahl, die ist nämlich 8,19%. Das ist der Anteil des Energiebereichs am neuen Verbraucherpreisindex nach der neuen Gewichtung, die vor einer guten Woche von der Statistik Austria veröffentlicht wurde. Ist interessant, gerade im aktuellen Kontext, wo man schon wieder sehr viele Fragen bekommt mit, was heißt jetzt die aktuelle Preissteigerung denn für die Inflation, was ist denn zu erwarten? Wo denn aktuell eigentlich das Gewicht der Energie im Verbraucherpreisindex ist. Das heißt, der Maßstab, die die Inflation letztendlich bestimmt als Differenz vom aktuellen Jahr zum Vorjahr. Und diese 8,19% sind eine deutliche Senkung im Vergleich zum letzten Jahr, wo es 8,76% waren. Das heißt, der Energieanteil jetzt aktuell, mit dem die Inflation bemessen wird, ist schon deutlich niedriger, als das noch vor wenigen Wochen war. Das heißt, es ist tatsächlich mit einem etwas geringeren Effekt der aktuellen Situation auf die Inflation unmittelbar zu rechnen. Spannend in dem Kontext finde ich, dass bei der Veröffentlichung dieser neuen Gewichte durch die Statistik Austria Energie ja Teil eines größeren Teilbereichs ist, nämlich dem Teilbereich Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Und der ist am stärksten gestiegen tatsächlich im Verbraucherpreisindex. Das heißt, obwohl Energie im Gewicht gesunken ist, ist dieser Teil gestiegen. Das heißt, es sind vor allem die Bereiche Wohnen, die tatsächlich besonders stark gestiegen sind am Gesamtbudget eines Haushaltes. Fand ich einen sehr interessanten Lesestoff. Ging auch teilweise so ein bisschen durch die Medienberichterstattung, was sich da verändert hat, ist in der aktuellen Situation durchaus empfehlenswert, da reinzuschauen.
Danke, ja, sehr spannend. Gerade ja auch das Thema, droht die Inflationsspirale sich erneut zu drehen infolge der aktuellen Entwicklung, ist ja eines, das viele umtreibt. Danke. Ich halte es ganz kurz. Mein Fundstück ist eine Grafik aus der New York Times, eine Visualisierung, die aufzeigt, die LNG- und Öltanker, die seit 1. Jänner die Straße von Hormus passiert haben, einfach einmal grafisch dargestellt, unterstreicht es das, was wir heute eh schon besprochen haben. Wir sehen, wohin es geht, vor allem Richtung Osten, Richtung Asien und was das dann alles für Implikationen haben könnte. Das haben wir heute besprochen. Christoph, Christian, vielen Dank, dass ihr so spontan euch den Raum in euren vollen Terminkalendern habt freischaufeln können. Danke.
Danke, Frederik.
Vielen Dank dir auch.
Und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie Anregungen zur heutigen Folge haben, melden Sie sich gerne per E-Mail bei uns in der Kommunikationsabteilung pr@energyagency.at. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.